Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Mein Name ist Marco Riederer und auch nach 100 Folgen freue ich mich, dass du heute mit dabei bist. Ja, richtig gehört, wir haben heute die 100. Podcast-Folge, das heißt seit knapp 2 Jahren erscheint wöchentlich jeden Sonntag um 7 in der Früh eine neue Folge im Smart Hotel Key. Das weißt du natürlich, wenn du schon länger dabei bist und wenn nicht, dann freue ich mich, wenn du ab jetzt Abonnent wirst. Zur 100. Folge habe ich mir was ganz Spezielles ausgedacht. Wir behandeln wieder ein Thema, das für den Tourismus interessant ist und ich habe mir heute vor allem auch einen Gesprächspartner eingeladen. Wir werden ein Interview führen. Mein Gesprächspartner ist der Daniel Nutz. Vielen von euch vielleicht ein Begriff. Er ist der Chefredakteur der ÖGZ, also der österreichischen Gastronomie- und Hotelzeitung, der übrigens ältesten Fachzeitung Österreichs. Und wir werden heute rund um die Themen Nachhaltigkeit, Zukunft und Auswirkungen der Rahmenbedingungen für den Tourismus sprechen. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch, hoffe natürlich, du nimmst wieder einiges mit, wenn du hier diesem Interview lauscht und ganz am Ende vom Interview wird auch eine kleine Neuigkeit angekündigt, also vor allem allen, die den Podcast vielleicht schon regelmäßig hören, wird diese Ankündigung Freude bereiten, mir bereitet sie Freude. Jetzt freue ich mich auf Daniel Nutz und wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Thema. Hallo Daniel und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Ich freue mich sehr, dich heute zu Gast zu haben. Ich habe im Intro auch schon kurz angekündigt, worum es heute gehen wird, worüber wir in der Spezialausgabe in der 100. Podcast-Folge sprechen werden. Und ich würde dich vielleicht trotzdem kurz bitten, für alle, die dich noch nicht kennen oder vielleicht noch nicht kennen im Tourismus, bist du wahrscheinlich vielen ein Begriff. Stell dich einmal kurz vor unseren Hörerinnen und Hörern. Wer bist du? Womit beschäftigst du dich?
Ja, hallo Marco. Ich bin der Daniel Nutz. Ich bin Chefredakteur der ÖGZ. Das ist die österreichische Gastronomie- und Hotelzeitung. Das ist das älteste Branchenmedium im Tourismus. Es existiert seit 1946 und wir behandeln dort einerseits News, Neuigkeiten aus der Branche sowie eben auch anwendbares Wissen. Und dazu gehören natürlich auch Trends, weil ja Trends sozusagen auch die Basis sind für das zukünftige wirtschaftliche Handeln und auch die Basis für Investments, die man setzt in die Zukunft. Und es freut mich, hier zu sein.
Ja, mich freut es auch ungemein. Und du bist ja kein Podcast-Newbie, wie man so schön sagt. Du hast ja auch ein eigenes Podcast-Projekt. Worum geht's da? Was machst du da?
Das freut mich, dass du das ansprichst. Ich mache einen Podcast, der ist ganz vom privaten Interessen inspiriert. Und zwar trägt den Namen Kunst in Wien. Und ich bin jetzt kein Kunstexperte, genauso wenig wie meine Partnerin, die Julia Malle. Wir haben uns aber trotzdem zum Ziel gesetzt, dass wir so alle 1 bis 2 Monate eine Kulturveranstaltung, einen Künstler, eine Künstlerin oder eine Institution vorstellen, deren Werk oder eine Ausstellung, die in Wien zu sehen sein wird. Und darüber berichten wir und versuchen so ein bisschen Lust und Geschmack auf Kunst und Kultur zu machen.
Die Kultur ist ja natürlich gerade für Wien auch ein wichtiger Tourismusmagnet. Ihr habt ja letztens erst über das Volkstheater gesprochen.
Und so ist es, ja. Also ein sehr unterschätztes Theater, würde ich sagen. Auch hätte auch mehr Touristen verdient.
Absolut. Und für alle, die jetzt sagen, Kunst, Tourismus und Kultur interessiert mich, werde ich den Podcast gerne in die Shownotes dann noch verlinken. Heute steht ja auch ein ganz wichtiges touristisches Thema im Vordergrund. Eins, das mich auch persönlich sehr beschäftigt, dich auch, wie ich weiß, wir haben auch uns schon einige Male dazu ausgetauscht, Nachhaltigkeit. In allen Aspekten. Also gehen wir vielleicht gleich einmal in medias res. Wir haben ja seit geraumer Zeit die Nachhaltigkeit in aller Munde, sage ich einmal. Nicht erst seit Corona, oder das war noch vielleicht ein bisschen der Treiber. Lange Zeit ist über die ökologische Nachhaltigkeit gesprochen worden. Jetzt ist immer mehr auch die soziale Nachhaltigkeit im Gespräch. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit ganz persönlich für dich?
Ja, ich bin ja, glaube ich, auf den Begriff so kurz nach dem mittlerweile berüchtigten Kyoto-Protokoll gekommen. Das war so 1997. Man muss jetzt dazu sagen, das Kyoto oder die Kyoto-Klimakonferenz, das war ja keine Veranstaltung von irgendwelchen Umweltschützern damals, sondern die große Mehrheit der Staaten, der Staatslenker, hat sich dort auf Meinung der Wissenschaft dazu entschlossen, dass man die Treibhausgase reduzieren soll. Und ich muss dazu sagen, ich bin so richtig auf das Thema dann tatsächlich so ein, zwei Jahre später draufgekommen. Und für mich war tatsächlich auch so dieser prägende Punkt dabei, dass hier einerseits mir diese Ähnlichkeitsperspektive unseres industriellen Zeitalters so ein wenig bewusst wurde und dass ich erkannte, dass das eben die einzige auch wirtschaftliche Perspektive ist, um Wohlstand und auch Wachstum hier zu sichern. Und seitdem beschäftigt mich das in unterschiedlichster Art und Weise und ist quasi immer irgendwie ein integraler Teil meines beruflichen Schaffens irgendwo.
Du sagst ja gerade seit 1997 irgendwie beschäftigt dich natürlich das Thema Nachhaltigkeit dann. Hast du das Gefühl, dass in diesen jetzt doch schon 25 Jahren irgendwas weitergegangen ist? Merkst du auch in der Gesamtwirtschaft oder vor allem in der Tourismusbranche ein Umdenken?
Ja, natürlich. Ich glaube, wir reden jetzt da viel mehr darüber. Das ist ja schon mal gut, ja. Und es hat klarerweise ein Umdenken gegeben. Wir haben auch gewisse, denke ich mal, das politische Regime hat sich auch dahingehend geändert, dass wir nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltiges Handeln jetzt mehr auch belohnen. Ja, was bleibt, ist das natürlich, ich meine, Kyoto ist 25 Jahre her, es ist halt viel zu langsam gegangen. Ja, und wir stehen jetzt eben vor einer Situation, die, denke ich, wirklich sehr brenzlig bereits ist. Wir steuern eher auf wir haben das 1,5 Grad Erderwärmungsziel definiert, noch in Paris. Und wir steuern jetzt im Moment wahrscheinlich auf 2 Grad oder mehr als 2 Grad zu, was tatsächlich zu extremen Verwerfungen führen wird, die auch sehr viel Wohlstand kosten werden, wenn wir nichts dagegen machen.
Jetzt sagen wir ja trotzdem immer, gerade in Österreich sind wir ja eine sehr grüne Nation, wir sind die Alpennation. Gut, jetzt schmelzen vielleicht die Gletscher dahin, dann kommt halt die Sommerfrische zurück. Müssen wir uns um den Tourismus in Österreich angesichts der Klima- und Nachhaltigkeitskrise Sorgen machen?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, wir reden ja hier auch von einer Dimension. So grün sind wir übrigens nicht. Ich habe jetzt selbst mal versucht, meinen eigenen CO2-Footprint auszurechnen. Gar nicht so einfach. Was ich dann geschafft habe, war einfach, ich habe mir die Statistik angeschaut. Mhm. Also nur so zur Relation, der Durchschnittsösterreicher hat einen doppelt so hohen CO2-Footprint wie der Durchschnittserdmensch. Ja, also nur so viel jetzt zum grünen Lebensstil hier. Grüner Tourismus stimmt soweit, weil ja wir im Tourismus ist ja das Hauptproblem eigentlich die Mobilität, ne, wie die Leute herkommen. Ja. Ich glaube, die Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler hat erst vor einigen Wochen eine Energiebilanz des Tourismussektors präsentiert, die eigentlich sehr gut ausschaut. Ja. Also man muss auch sagen, hier haben die Unternehmen auch sehr teilweise schon sehr positiv agiert und Investitionen gesetzt, dass eben auch Energiekosten reduziert werden konnten oder der Energieeinsatz, sagen wir es eher so. Also das ist gar nicht so das große Thema. Das größte Thema ist nämlich die Mobilität und wie kommen die Menschen her. Ja. Und da fällt mir immer der Plan T ein im Tourismus, den ja die damalige Tourismusministerin Elisabeth Köstinger vor ein paar Jahren präsentierte. Und da stand so auf der einen Seite, ja, Österreich soll die nachhaltigste Destination werden und auf der nächsten Seite, es wäre ganz wichtig, Fernmärkte wie China und Indien anzusteuern. Ja, also das geht dann wirklich beides nicht. Ja.
Das ist ja genau das spannende Thema, du hast das jetzt schon angesprochen, auch natürlich, ein Betrieb selber kann natürlich vielleicht einiges tun für die Nachhaltigkeit, kann schauen, wie er die Energie aufbringt, wo er die Lebensmittel herbekommt etc., wie warm er vielleicht das Poolwasser heizt oder nicht. Und auf der anderen Seite wird dann trotzdem über den halben Erdball geflogen, dass der Gast zu mir kommt. Und das ist schon ein großer Widerspruch, aber lässt sich das überhaupt lösen? Ich meine, für das Tourismusaufkommen, das wir haben, werden wir ja Fernmärkte auch brauchen.
Ja, klar. Ich meine, das ist jetzt auch das große Problem meiner eigenen Klimabilanz. Ich meine, wenn man auch so geprägt ist, natürlich versucht man sich selbst auch nachhaltig zu verhalten, nachhaltig zu konsumieren. Ich meine, ich habe halt keinen PKW, ja, aber jede Fernreise, die ich tätige nach Indien oder so, ist natürlich klimatechnisch eine kleine Katastrophe, ja. Also das ist, glaube ich, schon so irgendwie das Thema. Muss jedem bewusst sein. Und es geht jetzt auch darum, also es geht ja nicht darum, dass wir jetzt ein ganzes System hier abschaffen. Ne? Also wir müssen halt irgendwie, denke ich, versuchen, dass wir an einigen Stellschrauben drehen und sozusagen das System ändern, ne? Dass wir wohin kommen, wo wir einfach weniger Ressourcen verbrauchen, weniger zur Erderwärmung beitragen. Und ich meine, da gibt es ja auch gute Konzepte des nachhaltigen Reisens, ne? Also längere Aufenthaltsdauern wäre hier natürlich auch für beide, glaube ich, für die Beherberger auch eine super Sache, ja.
Absolut. Ich glaub, das ist eher ein ganz wichtiges Thema, weil ich meine, die Reisefreiheit ist eins der am höchsten gehandelten Güter. Jeder will,
Ja.
Gott sei Dank, und kann
Jeder
auch
soll auch,
heute,
ja.
genau, jeder kann, soll und darf heute fast überall hinreisen, natürlich mit kleinen Ausnahmen und Krisenherden, das wissen wir alle. Aber das kann ja nicht abgeschafft werden. Also in einer globalisierten Gesellschaft können wir uns nicht wieder zurückziehen und nur wahrscheinlich im eigenen Land Urlaub machen. Dann kapseln wir uns gesamt wieder ab vom Weltmarkt. Die Frage ist halt wirklich, wie man dann die CO2-Bilanz nachhaltig verbessern wollen oder können. Das ist schon ein sehr spannendes Thema, weil mit der Globalisierung kommt ja nicht nur die Reisefreiheit, ist ja nicht nur die Reisefreiheit gekommen, sondern auch, du hast es einmal so schön genannt, die maßlose Konsumgesellschaft, ja. Und jetzt sind wir vielleicht im Thema drinnen, jetzt können wir uns nicht mehr alles leisten, jetzt müssen wir reduzieren. Ist die Reduktion und das Besinnen aufs Wesentliche jetzt ein Trendthema oder kommt das eher wieder aus der Not heraus? Das ist schon vielleicht spannend auch zu hinterfragen, oder wie siehst du das?
Ja, vielleicht ja genau beides, ne? Also diese Maßlosigkeit der Konsumgesellschaft, wo du jetzt einen Text von mir vorhin zitiert hast, der entsprang ja auch so der Erkenntnis, dass es gibt eine Studie der Bertelsmann, der Deutschen Bertelsmann Stiftung, ja, und die zeichnet relativ gut auf, dass sich einfach dass alles knapper wird. Ne? Wir haben weniger Energie, wir haben weniger Lebensmittel, wir haben weniger Mikrochips. Ja? Und eine Autorin einer großen deutschen Zeitung der Welt hat das sozusagen als großen Abgesang auf die deutsche Wohlstandsgesellschaft interpretiert. Ne? Und so kam bei mir die Frage auf, naja, ist das nicht ein komplett verqueres Denken? Ja? Also wir kaufen uns Industriegüter wie Handys, die so billig sind, dass wir sie ein Jahr später wegschmeißen, ja. Und uns wurde aber so anerzogen, auch durchaus in unserer Schulbildung, der Konsum ist gut, weil er sichert Arbeitsplätze und Wohlstand, Wirtschaftswachstum, ne? Und ich glaube, das ist einfach prinzipiell natürlich ein Denkfehler gewesen, also hinsichtlich der ökologischen Krise und jetzt ganz besonders, ne? Also jetzt da irgendwie dem nachzuhängen, ist relativ sinnlos. Und ich denke, man kann solche Themen jetzt ja auch übertragen in den Tourismus. Ne? Also auch hier ist vielleicht maßloser Konsum, sind halt diese Städtetrips auf einen Café nach Mailand oder Wien oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob die bringen ja auch sozusagen für die soziale oder für die psychische Gesundheit jetzt da weniger viel den einzelnen Menschen. Also ich glaube, die können auch ganz gut weg und durch was anderes ersetzt werden.
Also eher langsamer und bewusster reisen.
Machen ja viele jetzt.
Ja. Aber auch wahrscheinlich, weil sie es mussten. Urlaub im eigenen Land heißt doch Urlaub wohin, wo ich noch nicht war. Und vielleicht habe ich mich jetzt eher ein bisschen zurückgezogen, war mit der Familie mehr unterwegs als vorher, weil ich es in den eigenen vier Wänden nicht mehr ausgehalten habe.
Ja. Auch so ein Corona-Phänomen, oder? Also ja, die Pandemie hat uns alles ein wenig zu nachhaltigeren Konsumenten und
Ja,
Konsumentinnen gemacht,
da
kommt mir
bin ich mir
vor.
eben nicht sicher, weil wenn man sich anschaut,
Oder nicht?
was jetzt in Post-Corona, darf man nicht sagen, vielleicht so in dieser Endphase der Corona-Krise oder hoffentlich im letzten Drittel der Corona-Zeit uns befindlichen Gesellschaft, merkt man ja schon, wir haben ja riesen Nachholeffekte gehabt. Die Menschen haben ja konsumiert und haben gereist und haben Geld ausgegeben. dass sie 2 Jahre lang nicht konnten oder nur im Sommer punktuell konnten, wo ich mir denke, ja, wie viel von dem, was wir zu Beginn der Corona-Krise gesagt haben, was alles passieren wird und welches Umdenken stattfinden wird, ist tatsächlich eingetreten. Also ich habe eher das Gefühl gehabt, jetzt erst recht Urlaub und jetzt erst recht alles konsumieren und so, als wäre nie was gewesen.
Ja. Aber und das würde ich jetzt den Konsumenten und Konsumentinnen auch nicht vorwerfen. Ne? Also ich glaube, das ist auch so ein Problem unserer Zeit. Es wird andauernd auf die Individuen geschoben, ne, diese Verantwortung. Kann ich mich wieder erinnern an die ehemalige Tourismusministerin, die mir gesagt hat, naja, es wird eh alles nachhaltig, weil die Gäste verlangen das. Also daran glaube ich nicht. Ja.
Ein Teil der Gäste schon,
aber das ist ein Großteil glaube ich nicht. Ja. Und man kann das glaube ich auch nicht verlangen von denen. Ja.
Ja, die Frage ist eher, die ich mir in dem Zusammenhang dann stelle, und das ist ja bei Corona ganz, ganz stark im Vordergrund dann gewesen, ist einerseits von der Wirtschaft, aber andererseits auch aus Konsumenten- und aus Gastsicht. Ich wünsche mir nur, es wäre wieder alles wie vor Corona oder dieses Denken, früher war alles besser, wir wollen zurück in die Vergangenheit. Das ist ja schon ein sehr traditionsbehaftetes Denken eigentlich. Da merke ich noch nicht diesen großen Fortschritt oder das große Vorausdenken, dass wir vielleicht brauchen als Gesellschaft, wenn wir immer das wollen, wir wollen es so, wie es einmal war.
Ja, aber ich glaube, da ist Angst drinnen, oder? In diesem Thema, ich hätte es gern so wie früher in der schönen, heilen Welt, da ist sehr viel Angst vor der Zukunft drinnen. Und die ist sich auch berechtigt, diese Angst. Aber wir sind ja noch nie weitergekommen, wenn wir sozusagen Vorstadien unserer menschlichen Entwicklung wieder eingenommen haben. Aber ich glaube, verständlich ist es schon, dass man so denkt, ja.
Aber wer muss dann die Zügel in die Hand nehmen oder die richtigen Hebel schalten? Das kann ja dann nicht auf die Gesellschaft ausgelagert werden, sondern das muss mit politischem Druck und von der Unternehmerschaft geschehen wahrscheinlich.
Und ich denke, wir haben ja hier jetzt auch in Europa einen riesigen Schritt gesetzt über die Europäische Union. Die Kommission von der Leyen hat den European Green Deal ausgerufen. Mhm. Da wird sehr viel Kapital in die Hand genommen, um eben dieses Wirtschaftssystem hier zu transformieren. Ja. Und ich glaube, genau das ist eben der Punkt. Wir kommen, also man muss als Unternehmer, denke ich, erkennen, dass hier der Zug genau in diese Richtung fährt. Und hier jetzt auch die richtigen Entscheidungen treffen, weil hier gibt es kein Zurück mehr. Also die Zukunft ist eine nachhaltige, weil sie nachhaltig sein muss, ne? Weil sonst wird es das Ende der Zivilisation, wie wir sie kennen, zumindest bedeuten. Also Klimawandel heißt jetzt nicht Weltuntergang, es macht nur vielleicht die Welt für 7 oder 6 Milliarden Menschen nicht, oder 8 Milliarden sind wir jetzt, glaube ich, nicht mehr belebbar in einem ökonomischen Wohlstandssinn. Aber ich glaube, das ist jetzt einfach der Punkt. Man muss erkennen, dass wir ein Regelwerk haben, dass einfach eine Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft im Sinne einer emissionsfreien Wirtschaft befeuern muss. Mhm. Und die Unternehmer, die hier einerseits Innovationen in die Richtung setzen, andererseits auch einfach so agieren, die werden, denke ich, die Gewinner sein dessen, ja, weil auch das ganze Geld dorthin fließen muss, ja.
Das heißt, dadurch, dass keiner dem Thema mehr auskommt, wäre es höchste Zeit, jetzt die richtigen Schritte zu setzen, als Tourismusbetrieb auch. Die Frage ist ja immer, woran wird das Ganze gemessen? Da gibt es jetzt dann vielleicht in Zukunft einmal Kriterien oder beziehungsweise weiß ich ja, dass die in Erarbeitung sind. Wird noch ganz spannend zu sehen sein, was da wirklich auf uns zukommt, weil es geht ja nicht nur, und auf das wird es ja meistens reduziert, es geht ja nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit rund um diesen, also beim Green Deal ja, aber wenn wir jetzt sagen ESG-Kriterien etc., dann habe ich ja neben der ökologischen auch die soziale Nachhaltigkeit. Und ich finde das sehr spannend und wir haben uns ja das auch im Vorfeld schon kurz gemeinsam angeschaut, wenn wir uns unsere größte Gästegruppe anschaut, unseren Lieblingsnachbarn, unsere deutschen Zielmarkt, wo es ja auch von der Österreich Werbung jährliche Erhebungen gibt, was die Werte sind oder was ihnen wichtig ist beim Reisen unseren Zielgruppen, dann sieht man ja auch, dass ja, Nachhaltigkeit ist ein Thema. Die Frage ist nur, wenn ich Suggestivfragen gestellt bekomme, so wie ich es jetzt sehe, mein Urlaub soll möglichst ökologisch verträglich sein, beziehungsweise mein Urlaub soll möglichst sozial verträglich sein. Gerade bei der zweiten Frage sagen 2/3 aller Gäste, ja, soll er sein, ja, das ist mir wichtig, das trifft voll und ganz zu. Wie messe ich das oder woran mache ich das dann fest als Gast, ob der Urlaub sozial verträglich ist?
Ja, ich meine, ich habe da den Verdacht, die Österreich-Werbung hätte sich hier sehr viel Geld für diese Studie sparen sollen, weil wenn du mich anrufst und fragst, hey, bist du für oder wäre es gut, wenn du nachhaltig Urlaub konsumieren würdest, dann würde ich mich nicht Nein sagen trauen. Ja, also hier spielt ja die soziale Kontrolle eine irrsinnige Rolle mittlerweile. Und da gibt es ja auch in der Wissenschaft diesen Value-Action-Gap. Ne? Also Leute geben einfach sozial erwünschte Antworten, weil sie soziale Wesen sind. Ja, man will halt einfach nicht asozial sein. Und ich glaube, das ist halt einfach die Grundlage dieser Untersuchungen, wo dann immer rauskommt, ja, eigentlich wollen alle Konsumenten Nachhaltigkeit. Das glaube ich nämlich nicht. Und ich glaube, das sind ja auch, ist auch nicht deine Erfahrungen. Ne? Es gibt ja so eine Gruppe, so eine, fast eine Avantgarde der Nachhaltigkeit, die sich sehr stark sich über das Thema definiert. Interessanterweise auch eine kaufkräftige Zielgruppe, also eine Zielgruppe, die sehr viel Geld eigentlich zur Verfügung hat eher so ein bisschen das Thema Konsumverzicht. Ja, wäre sehr interessant, die Angebote zu machen. Ja.
Ja, das merkt man ja auch ein bisschen, wenn rund um dieses jetzt vielleicht ein bisschen anderes Konsumthema, aber es macht ja nicht umsonst ein Biller eine eigene vegane Filiale auf, wenn er nicht weiß, es gibt für diese eigentlich teureren Produkte eine, neben Marketing-Effekt natürlich auch eine gewisse Zielgruppe, die bereit ist, genau dafür hinzugehen und zu bezahlen. Aber das ist sicher nicht ein Großteil der Gesamtgesellschaft.
Ja, aber ich glaube, diese Avantgarde übt immer auch Druck aus auf die anderen und vermutlich wird sich das Ganze schon dorthin entwickeln. Ich meine, im Tourismus ist es ja so, ich glaube, du kennst ja auch diese Studien, was uns so Markt- und Trendforscher sagen, die sprechen ja sehr stark jetzt davon, dass sich die Konsumenten so in zwei Gruppen aufteilen werden. Die einen, die eigentlich auch über sehr viel Kapital verfügen, wo Luxus vielleicht Nachhaltigkeit ist in Zukunft, und die anderen, die jetzt dann natürlich über diese krisenhafte Situation, in der wir uns jetzt befinden, halt einfach auch in einer bedauerlichen Weise ökonomischen Abstiegsspirale womöglich stecken und hier sehr stark auf den Preis schauen müssen bei Tourismuserlebnissen. Und das ist ja sozusagen die größere Gruppe, wo uns die Trendforscher sagen, okay, hier werden Angebote vermutlich sehr stark über den Preis definiert.
Ja, und dann ist die Frage, wie sehr kann ich mein Angebot überhaupt nachhaltig gestalten, wo ich dann vielleicht mit einigen Investitionen, die ich zu tätigen habe, teurer werden müsste, wenn gleichzeitig meine Zielgruppe über weniger freies Einkommen verfügt.
Das stimmt natürlich, ja. Aber ich glaube, dass es sogar in eine andere Richtung gehen wird. Man wird in einigen Jahren keine Bank mehr finden, die jetzt da einem Hotel, ich sag mal, eine Ölheizung finanziert. Ja, wahrscheinlich. Oder der Kredit wird so teuer sein, dass das einfach die Bank nicht mehr macht. Ja. Und das ist für mich so wirklich das Zeichen, dass dieser Wandel jetzt nicht mehr aufhaltbar ist, und das ist gut so. Ja. Ich meine, alles andere ist, glaube ich, Add-on, ja. Also wenn man jetzt tatsächlich diese Lohas oder wie man immer die nennen will, diese Zielgruppe ansprechen will, da gibt es natürlich, man kann da natürlich ein Geschäftsfeld auch draus machen, ja.
Absolut. Bin ich voll bei dir. Es wird auch sicher nicht so sein, dass ich jetzt sage, 100% des touristischen Angebots wird nachhaltig sein, wird auch keinen Sinn haben. Du hast einfach verschiedene Needs, die erfüllt werden müssen, aber es muss einfach diese Grundbasis da sein, damit ich als Gesamttourismusmarkt wahrscheinlich nachhaltig agieren kann. Die Frage ist eher, und jetzt hast du das eh schon angesprochen, wenn ich eine Ölheizung nicht mehr finanziert bekomme, weil ich gewisse nachhaltige Kriterien wahrscheinlich erfüllen muss, dann ist das was, was ja für einen Systemwandel langsam spricht, weil es von außen herbeigeführt wird, aber nichts, was von innen heraus eigentlich gestaltet wurde. Das heißt, es wird definitiv aber auch noch lange brauchen, damit ich hier damit ich hier aus den Aktionsfeldern auch wirklich ein nachhaltiges Geschäft mache. Die Frage, die ich mir da in dem Zusammenhang stelle, ist eher, soll ich als Betrieb jetzt warten, weil ich eh nicht weiß, wie es mit der Reiseintensität weitergeht, oder soll ich sofort investieren, oder was, an was soll ich das festmachen? Das ist halt eine sehr schwierige Entscheidung, wann, wie viel und in welche Richtung, weil keiner kann mal sagen, kann ich dann wirklich um das mehr verlangen, wann ist wieder Geld da, soll ich lieber so weiter tun wie bisher und verdiene halt weniger, aber dafür gesichertes Geld. Das sind halt sehr viele Fragen, die über der Reisebranche derzeit, glaube ich, auch noch stehen.
Ja, absolut. Ich meine, ich habe das jetzt auch noch nicht in Erfahrung bringen können. Mich würde es ja brennend interessieren, wie, also meine Vermutung wäre ja, dass die öffentliche Hand nachhaltige Investitionen einfach mehr fördern muss in Zukunft. Ja,
ganz klar.
Und deshalb wäre die Frage, soll man jetzt, also wenn ich jetzt schon was im Plan habe, soll ich da jetzt erwarten, bis die neuen Förderrichtlinien heraus sind und kriege ich es dann vielleicht besser gefördert? Ja, das ist jetzt eine Frage, die ich nicht beantworten kann, aber jetzt, der Verdacht ist jetzt mal da, dass die öffentliche Hand künftig mehr Geld hier ausgeben wird.
Unabhängig jetzt von der öffentlichen Hand, es gibt ja auch diese Sustainable Development Goals, die sogenannten SDGs, denen haben sich ja viele Wirtschaftsbereiche zum Teil auch unterworfen. Die Österreich-Werbung sagt auch, sie adressieren 11 der 17 SDGs. Ich meine, die wenigsten von uns kennen die 17 Sustainable Development Goals. In Wirklichkeit geht es darum, dass auf verschiedene Bereiche festgelegt wurde, wie agiert werden soll, damit wir am Ende des Tages nachhaltig sein können rund um Gesundheit, Leben am Land, Klimaschutz, Partnerschaften, geschlechtliche Gleichstellung etc. Hast du das Gefühl, wenn man sich jetzt nicht intensiv mit diesen Themen beschäftigt, kommt sowas wie die SDGs, kommt das bei Betrieben, kommt das bei Gästen an? Bringt das was, jetzt provokant gefragt?
Also du hast jetzt einige vorgelesen, aber ich glaube, ich habe gemerkt, du hast sie auch vom Blatt gelesen.
Absolut, ja.
Ich kann sie dir nicht nennen. Ja. Also ich glaube nicht, dass sie ankommen. Ja. Ich meine, vielleicht müssen sie auch nicht, weil ich denke so, die SDGs sind ja so Indikatoren irgendwie, ne? mit denen man vielleicht dann auch wieder messen kann, wenn... Ja, zum Beispiel, wenn es um Förderungen oder sowas geht, ja. Aber so, dass die jetzt wirklich in den Betrieben ankommen, den Eindruck hätte ich jetzt nicht, ja. Also sie kommen auch bei mir jetzt nicht so an, weil ich immer nachlesen muss, was jetzt eigentlich die 17 UN-Ziele eigentlich sind. Aber ich meine, sie sind auch so allgemein, wie du es da vorgelesen hast. Ja, das sind absolut, alles anstrebbare Entwicklungsziele natürlich. Da kann man jetzt eigentlich gegen keines was dagegen haben, sage ich.
Nein, natürlich nicht, aber ich frage mich nur, ob sie mehr Aufmerksamkeit bräuchten oder nicht, wenn sogar, sagen wir mal, wir beide, die sich eher intensiver mit diesen Thematiken auseinandersetzen, diese auch nicht präsent haben. Ja, das ist.
Ich meine, die gehörten wahrscheinlich besser kommuniziert, ja. Also wie funktioniert sozusagen dieser Umstieg? Ich meine, sind wir uns auch einig, ne? Also es muss ein Systemwandel und kein Systemwechsel sein, weil wenn wir jetzt, mein Beispiel ist ja immer, wenn jetzt die OMV als super dreckiges Erdölunternehmen von einem Tag auf den anderen das Geschäft einstellen würde und die ganzen tausenden Arbeitskräfte waren arbeitslos, wäre auch nichts gewonnen, ja. Aber wenn die jetzt schon langsam ihr Geschäftskonzept auf andere Technologien umstehen, dann schon, ne? Und ich meine, genau das Gleiche ist es ja im Tourismus natürlich auch, ne? Also ich hoffe auch nicht, dass es da irgendwie zu einem Crash kommen wird, sondern das System muss sich halt auch langsam, wie du gesagt hast, im Inneren ändern, ja. Und da sind diese äußeren Anreize ja schon vorhanden. Und ich glaube, als findiger Unternehmer oder Unternehmerin sollte man hier so ein bisschen die Zeichen der Zeit erkennen. Ja. Da fällt mir immer ein, die ehemalige ÖHV-Präsidentin Michaela Reiterer hat vor 10 oder ich glaube vor 15 Jahren ihr Hotel klimaneutral gemacht, energieautark gemacht, ja, glaube ich, als die erste weltweit. Und sie ist damals relativ belächelt worden und so als Ideologin oder so hingestellt. Ich glaube, das war sie auch nie. Sie war einfach, sie hat die Zeichen der Zeit erkannt und war eigentlich eine gute Geschäftsfrau. Ja.
Absolut. Und sie profitiert ja jetzt am Ende des Tages davon. Ich habe sie vor 2 Wochen erst auf einer Veranstaltung gesehen. Da ist sie zur Energiekrise gefragt und hat sie milde gelächelt und gesagt, ganz ehrlich, das tangiert sie jetzt nicht, die Energiepreise. Ja.
Die hat die gleichen Preise wie vor einem Jahr. Ja.
Aber ja, ich meine, Vorausblick ist selten bestraft worden, wenn man sich frühzeitig mit Veränderungen beschäftigt. Vielleicht als Message jetzt, die man daraus hören kann, auch es ist nie zu spät, sich mit den Themen zu beschäftigen und für seinen eigenen Betrieb vielleicht einen Wandel herbeizuführen. Weil wer weiß, was die nächste Krise bringt, das wird sicher auf der Welt nicht die letzte sein, die wir jetzt gerade erleben.
Ist zu befürchten, ja. Ich meine, wo ich dazu sagen muss, Michi Reiterer ist natürlich ein super Beispiel. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man jetzt jeden Hotelier, jeden Gastronomen auch irgendwie vorschreiben sollte. Man muss den Unternehmen hier schon auch dabei helfen, ne? Also man kann jetzt, glaube ich, nicht von jedem Unternehmer irgendwie erwarten, dass man 15 Jahre im Voraus eben diese Weitsicht hat. Ja, also hier ist, glaube ich, schon eine effektive Förderpolitik schon nötig, ja.
Ja, und wenn ich die Rahmenbedingungen aber dementsprechend schaffe, dann erleichtere ich sie auch den Unternehmen hier, die richtigen Schritte zu setzen. Mhm. Lieber Daniel, wir haben sehr viel rund um die touristische Nachhaltigkeit gesprochen und wie vielleicht der Schritt in die Zukunft gestaltet werden muss. Schaust du persönlich positiv in die Zukunft?
Prinzipiell immer, ja, weil ich glaube, alles andere frustriert sehr. Ich meine, wir haben, glaube ich, mannigfaltige Herausforderungen im Moment. Aber ich meine, Probleme sind auch immer dazu da, gelöst zu werden. Ne? Und ich glaube, das ist der gesunde, wirklich psychogesundheitlich der gesündeste Ansatz, ja, hier positiv ranzugehen. Wie machst du das?
Ja, sehr ähnlich. Ich bin ja eigentlich ein grenzenloser Optimist. Das führt mich manchmal in meiner Ehe zu Diskussionen, weil ich, wie kannst du das Positive sehen? Ich sage, man muss immer die Chancen erkennen, auch wenn es schwierig fällt, aber ich versuche diesen Blick auf das zu halten und ich hoffe sehr, dass man das auch wenn man manchmal von Enttäuschungen geprägt ist, aber das müssen wir irgendwann auch gesamtgesellschaftlich irgendwie diesen Drive reinbekommen, dass man wieder positiv in die Zukunft blicken, weil ich habe jetzt gerade auch im politischen Diskurs schon immer das Gefühl, boah, es wird nur geschaut, was alles schlecht rennt und auf das kann man dann draufhauen, ja.
Ja, absolut, ja. Also mir geht's ja auch so. Also es fehlt so ein wenig diese Konsensorientierung, ne? Da hat mal der Philosoph Jürgen Habermas hat sozusagen das bessere Argument als den entscheidenden Faktor im politischen Kommunikationsprozess befunden, dass eben das zentral ist. Und mir kommt halt vor, das ist vielleicht auch so ein Thema der Medialisierung. Es geht halt zu sehr darum, den anderen mal aufzumachen, ja, wenn er einen Fehler macht. Und jeder macht Fehler, ja.
Ja, aber warum, aber dann stelle ich mir wieder die Frage, warum ist das so? Weil es ja dann auch das ist, was mehr gelesen wird, was mehr Klicks bringt, was die Leute interessiert. Also dann ist es ja gar kein Medienproblem, sondern eh wieder ein gesellschaftliches Problem, unter Anführungszeichen. Wenn ich mich mehr für das interessiere, was schlecht läuft, als für das, was vielleicht gut läuft.
Stimmt, vielleicht konsumieren wir Medienkonsumenten nicht nachhaltig, indem dass wir einfach zu sehr auf diesen Skandal aus sind und nicht auf die lange, schwierige Geschichte im Hintergrund. Ja.
Absolut, aber jetzt sind wir dann bei einem anderen Thema, da können wir vielleicht eine Sonderfolge zu philosophischen Zukunftsgedanken machen, wie Medien den Tourismus beeinflussen und uns als Gesellschaft. Lieber Daniel, ich danke dir herzlich für deine Ein- und Ausblicke zum heutigen Thema und vor allem auch zur 100. Folge. Und ich habe dich ja nicht zufällig jetzt auch zur 100. Folge eingeladen, weil wir haben uns ja noch ein kleines Special überlegt, mit dem wir ab jetzt starten, wo wir die ÖGZ und Smart Hotel hier ein bisschen näher vernetzen. Magst du vielleicht zwei, drei Worte dazu sagen?
Eine hervorragende Idee. Ne? Ich bin ja ein alter Stammhörer von Smart Hotel Key.
Und das freut mich sehr, danke.
Und als Journalist oder spezieller Chefredakteur ist man immer irgendwie auf der Suche nach der sich selbst schreibenden Geschichte. Ja. Und so war dann meine Idee, ich musste eigentlich den Marco Rieder mal als Experten anzapfen, ja, weil er eigentlich immer viermal in der Woche eine Top-Story hier recherchiert und auch aufbereitet für uns. Und nachdem ja wir irgendwie vielleicht oder nachdem man ja von Kooperationen beidseitig was haben kann, haben wir jetzt dann die Idee geboren, dass wir einmal pro Monat eine Sendung gemeinsam gestalten, deren Thema auch bei uns in der Zeitung, in der ÖGZ, auf schriftliche Art und Weise in einer Zusammenfassung dann dargestellt wird. Und da freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf, dass das jetzt geklappt hat, auch so kurzfristig. Und mein Nachfolger, der Alexander Grübling, wird das Thema dann mit dir umsetzen.
Absolut, ja, mich freut es auch extrem. Und alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch schon eine Zeit lang dabei sind, ihr dürft euch also in dem Fall über eine Sonderfolge pro Monat noch freuen. Jetzt gibt es nicht nur jede Woche eine Ausgabe vom Smart Hotel, sondern einmal im Monat noch eine mit mehr Tiefgang, wo wir vielleicht ein Thema noch intensivieren oder nachfragen oder Zusatzfragen stellen. Und vielleicht hier auch der Aufruf an alle Hörer, wenn euch was ganz speziell interessiert, meldet euch. Die Themen gehen zwar nie aus, aber nach 100 Folgen freut man sich auch ein bisschen über Input von außen. Lieber Daniel, wir bleiben auf Sendung. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und die Schlussworte der heutigen Folge gehören dir. Dankeschön.
Ich habe mich wirklich sehr gefreut, hier heute, vor allem zum Jubiläum bei dir sein zu dürfen. Ich durfte ja das Thema vorschlagen und ich hoffe, es ist auch rübergekommen, ist einerseits ein Herzensthema von mir, andererseits würde ich sagen, wirklich ein Thema, mit dem sich jeder Unternehmer auch betriebswirtschaftlich eigentlich im tiefsten Sinn des Wortes auch auseinandersetzen soll und muss. Und ich denke, da ist die Zukunft. Und ja, ich blicke doch auch optimistisch in die Zukunft. Und ich glaube auch, dass wir das jetzt schaffen können, ja, mit einer großen Kraftanstrengung allerdings, ja.